Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello and happy birthday.
Happy birthday. Ah, ja, genau. Heute
Weil,
mein Geburtstag.
Genau. An die Welt als Info. Ne? Der Tag der Aufnahme ist nicht der Tag des Sendens, aber der Tag der Aufnahme ist der Patricia-Geburtstagstag.
Yay!
Genau. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, man könnte ja mal, wie viele es machen, so anlässlich eines Geburtstags Revue passieren lassen, was so im bisherigen Leben passiert ist.
Ja.
Das geile Zeug, das Scheißzeug.
Die Highlights, die Lowlights.
Genau.
Die größte Scheiße. Ja, habe ich gerade gedacht, auch für die, die zuhören, du kannst trotzdem mitmachen, auch wenn du nicht Geburtstag hast. Also du musst die Folge nicht aufheben bis zu deinem Geburtstag.
Genau, weil, wie unser Sohn Jakob so weise sagt, ich habe doch eigentlich jeden Tag Geburtstag.
Ja,
also. Ja. Ja. Genau.
Ja, und ja, da wo heute, fängt man da an, ne?
Ja, da heute dein Geburtstag ist, darf ich vielleicht die Fragen stellen und natürlich klinke ich dann ein. Ne?
Ja,
also,
ja,
ja. Ich kann ja immer nicht anders als mitdenken. So.
Ja, und ich kann ja auch nicht anders als zurückfragen, ne? Weil ich das dann ja auch von dir wissen.
Genau. Und was ich am, und ich glaube ja immer, ich weiß wahrscheinlich schon so einiges von dir, aber ich finde das eben genau gerade spannend, gerade bei Menschen, die man schon so lange kennt, mit denen man so intensiv zusammenlebt und arbeitet, ne, zum Beispiel wie wir, immer noch mal zu gucken, finde ich noch etwas Neues heraus, und vielleicht ist das dann auch Inspiration für jeden Zuhörer, mal mit den alten Freunden, vielleicht sogar mit deinem Lebenspartner, eine andere Ebene von Gespräch zu finden, wo du doch noch mal etwas über ihn rausfindest, weil ich glaube, das ist eine Quintessenz aus all unserer Arbeit, ne? Man findet immer irgendwie noch was Neues über einen Menschen heraus. Menschen sind einfach viel zu komplex, um sich final zu durchdringen und zu verstehen.
Ja, und ich habe auch gerade gedacht, ich verstehe mich ja selber noch nicht zu Ende. Ne?
Ja, das stimmt natürlich auch. Und mich würde als erstes interessieren, und ich glaube, ich kenne die Antwort. Nee, ich glaube, ich kenne die Antwort nicht.
Jetzt bin ich ja gespannt, wir haben das nicht vorbereitet.
Ne? Nee, wir haben das nicht vorbereitet. Was ist denn so das im positiven Sinne prägendste Ereignis in deinem Leben?
Ich würde sagen, das Heiraten und Kinder kriegen.
Mhm.
Also, weil ich finde, nichts ist so einschneidend im Sinne von, dass wirklich ein neues Leben beginnt. Also, weil Heiraten für mich ja nicht war wie, es war nicht so eine Entscheidung, ach, jetzt nehme ich halt mal den und heirate mal und dann gucke ich mal, ob ich in 3 Jahren vielleicht so weit bin, dass ich das wieder abbreche, sondern ich bin da ja sehr traditionell. Für mich war Heiraten etwas, was ich nur einmal in meinem Leben mache und wo ich wusste oder wo ich für mich gewählt hatte, ich will mit Andreas wirklich alles meistern und, wie man so schön sagt, gemeinsam alt werden. Aber ich finde, das ist ja immer so ein bisschen kurz gesprungen, gemeinsam alt werden, als würde man nur so vor sich hin verrotten, den Zerfall gemeinsam beobachten. Also was ich damit sagen will, 90 oder 100 werden oder so und eine erfüllte und glückliche Zeit miteinander haben und nicht bei jedem ersten Pups aussteigen und irgendwie flüchten und dann irgendwie sagen, ich tausche das aus, was wir da hatten, gegen wie so ein Möbelstück. Weil für mich ist die menschliche Begegnung einfach ja so ein zentrales Thema im Leben und ich wollte einfach mich in ihm erkennen, ihn erkennen, Nähe haben und wusste, wir sind sehr unterschiedlich und das wird auch kein leichter Weg. Also das war, glaube ich, auch irgendwie beiden klar. Und irgendwie deswegen war das so eine Situation, wo ich auch ein bisschen die Motten hatte. So, ne? Also ich weiß das noch, vom Standesamt habe ich ein bisschen kurz gedacht, wie dieser Film mit Julia Roberts. Ich nehme doch die Turnschuhe und renn weg, weil ich irgendwie wusste, jetzt lasse ich mich auf ein komplett neues Spiel ein und jetzt kriegt er mich ganz. Und das fand ich im positiven Sinne ja, so das prägendste Ereignis und natürlich die beiden Geburten der Söhne. Also Jonas Geburt und Bens Geburt, die unterschiedlicher nicht hätten sein können und die aber einfach so, ach, so unfassbar berührend, spirituell, ach, so, da könnte ich auch wieder vor Glück anfangen zu heulen, so überwältigend waren. Ne?
Ja.
Ja, und Weimar, da gibt es doch bei Lost in Translation, gibt es doch so eine Szene, wo die beiden auf dem Bett liegen und die Kamera, die so von oben filmt. Und er sagt diesen prägenden Satz: Der Moment, in dem dein erstes Kind geboren wird, das Leben, was du vorher kanntest, ist für immer vorbei. Und das finde ich ist wirklich so. Also in dem Moment, wo du ein Kind bekommst und auch Mutter oder Vater sein willst, also nicht nur ein Kind hast, sondern auch die Erfahrung von Mutter und Vater sein in Verantwortlichkeit wählst, ist einfach, bist du einfach verpflichtet, ne? Also bist verbunden und du bist anders verfügbar. Also es geht nicht mehr nur um dich. Und deswegen ist, glaube ich, Ehe und Elternschaft waren für mich die beiden prägendsten Ereignisse. Ja.
Ja, würde ich auch so sagen. Also, und ich glaube, das Prinzip, das einem so richtig Feuer unterm Arsch macht, ist halt dieses sich einer Sache verpflichten. Also, ne, das kann ein Partner sein, das können Kinder sein, das kann allerdings auch ein berufliches Projekt sein, aber es muss halt so wirklich so eine tiefe innere Verpflichtung sein. So, wie du sagtest, ne? Also nicht beim ersten Problem in den Sack hauen, sondern wirklich sich auf dieses Spiel einlassen, mit der Absicht, für jedes Problem irgendwie eine Lösung zu finden. Und da würde ich auch sagen, das war bei mir auch die Hochzeit zu Isabel. Bei mir war es interessanterweise nicht das Standesamt, das hatten wir 14 Tage vorher. Da habe ich noch gedacht, ja, ist okay. Ich war vor der Kirche so wahnsinnig nervös, wie ich das davor und
Wegen
danach.
Gott, weil du vor
Ja.
Gott noch, wegen Gott.
Ich weiß es, ich weiß es
Ich
nicht.
weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Ich bin ja ein spiritueller, aber kein religiöser Mensch. Aber
Ja.
das war irgendwie nochmal anders.
Ja.
Ich glaube, weil dieser ganze Tag so eine Sphäre von Besonderheit hatte. Also, wir haben auch die standesamtliche Hochzeit, also die war schön, der Tag war toll, aber der hatte nicht dieses Besondere. Also, das. Also alleine in eine Kirche zu gehen, war besonders. So wahnsinnig viele Gäste abends zu haben, war besonders. Wir waren gekleidet wie vorher noch nie. Ne? Das sind ja auch alles Informationen, wenn ich das mal so ganz unromantisch analysieren darf, Informationen, die dein Gehirn aufnimmt und sagt, irgendwas ist anders, irgendwas ist besonders, irgendwas ist toll, jetzt werd mal bitte nervös, ne? Weil das kenne ich nicht. Und das war auch so. Und ich glaube eben auch, dass es dieses Bewusstsein war, gibt kein
Es
Zurück.
gibt kein Zurück,
Es
genau.
gibt
Ja.
kein Zurück. Weil das war mir klar, also ne, so wie du auch, wenn ich mal Ja sage, weil mir Integrität
Integrität, ja.
ist mir also wahnsinnig wichtig, kommen wir aber vielleicht gleich noch zu, weil die
Ja.
Frage interessiert mich natürlich auch, was sind deine wichtigsten Werte? Aber Integrität ist mir halt so wahnsinnig wichtig, Loyalität ist mir wahnsinnig wichtig und mir war klar, also wenn ich das jetzt mache, den Schritt, dann gibt es kein Zurück mehr. Und das meine ich wirklich im positiven Sinne, weil ich finde, es macht einem halt wirklich Feuer unterm Arsch und es katapultiert einen aus der Komfortzone raus. Und weil mir Weiterentwicklung als dritter Wert ja so wahnsinnig wichtig ist, habe ich, finde ich, ist das ein guter Schritt, ist halt das Weiterentwicklungscamp schlechthin. Und bei Kindern würde ich auch nochmal sagen, also die Geburt von Jakob, da würde ich auch nochmal sagen, die hat mir auch nochmal richtig Feuer unterm Arsch gemacht.
Ja, ich glaube, weil einerseits der Wert so wichtig ist und andererseits einer halt gefährdet war, ne? Also durch Heiraten und Kinder ist halt der Wert Freiheit und Unabhängigkeit kommt halt in der Illusion, in der man ihn halt gedanklich unterhält, der kommt halt hart ins Feuer, ne?
Und bei
Also.
Kindern glaube ich noch mal ein bisschen mehr, weil irgendwie ne, im Hinterkopf hat man ja doch, naja, wenn es schief geht, der Partner kommt irgendwie alleine auch klar. Ne? Also da ist das Maß an Verpflichtung in letzter Konsequenz vielleicht doch nicht so groß. Aber ein Kind, da weißt du, also das muss auch irgendwie, ja, keine Ahnung.
Spannend, aber es ist spannend, dass du das sagst, das ist für dich. Das finde ich nämlich jetzt schon den ersten interessanten Teil zum tiefer rein philosophieren.
Ja.
Für mich ist nämlich die Verpflichtung dem Mann gegenüber bedrohlicher gewesen, also begrenzender als den Kindern. Ist interessant, ne? Habe ich
Ja.
mich gerade gefragt. Ich glaube, weil man halt in Bezug auf die Kinder, ich sage das jetzt einfach mal so, noch mehr der Bestimmer ist als in der Partnerschaft mit dem Mann. Also da war eher, da drohte mir halt eher, da kommt einer, der mitbestimmt auf eine, und zwar nicht auf eine Weise, also Kinder bestimmen ja auch mit, weil sie dann halt krank sind oder weil sie vielleicht mal trotzig sind oder so. aber nicht einfach so, weil sie finden, wir diskutieren das jetzt mal aus, ob deine oder meine Werte hier wichtiger sind. Oder wir diskutieren das jetzt mal aus, wo wir in Urlaub hinfahren oder so. Und ich glaube, deswegen war für mich sogar also die sogenannte, ne, Freiheitseinschränkung durch die Ehe für mich einschneidender als durch die Kinder, abgefahren. Obwohl man eher beim Mann sagen könnte, ne, das ist eine kündbare Beziehung, also eher kündbar als mit den Kindern. Und doch war es für mich, wie soll ich sagen, vereinnahmender. Ja.
Ja, bei mir war vereinnahmender dieses diese Versorgerverpflichtung.
Ja,
Also
okay.
das,
Habe ich
vielleicht ist
mir
das auch,
gedacht.
vielleicht ist das auch geschlechtsspezifisch,
Ja,
keine
bestimmt.
Ahnung.
Ja.
Also so in einem archaischen Sinne, nicht in einem
Ja.
Rollenverständnis. Und bei, also wir waren ja auch schon lange zusammen, Isabel und ich. Also da wusste ich, wir kriegen das organisiert. Also das war jetzt keine, also sie bekam jetzt im Mitbestimmen, würde ich sagen, keinen anderen Rang. Mir war eh
Ja.
immer klar, sie bestimmt. So Partnerschaft. Und nee, also die Verpflichtung war bei den Kindern. Da habe ich echt nochmal gemerkt, mein Bewusstsein muss neu wählen, eine andere Form oder eine andere Pace auch hinzulegen. Irgendwie. Aufgrund dieser Versorgerverpflichtung.
Ja, okay. Ja, das war nämlich gerade auch meine Vermutung, dass im Männlichen, wenn man es so archaisch sieht, eher diese Versorgerverpflichtung da ist. Ja.
Ja. Und ich bin ja ein starker Verfechter oder Anhänger dieser Theorie, dass es eben auch so archaische Muster in uns angelegt gibt, denen wir eben auch folgen. Ja.
Ja, und ich habe gerade noch gedacht, bei den Kindern, also war natürlich einmal also sind ja so zwei Sachen, ne? Habe ich gerade noch mal gedacht, was einschneidend und prägend war. Also einmal das Muttersein, aber auch die Erfahrung der Geburt. Die fand ich auch beide Male, weil ich darüber eigentlich raus, ja, weil ich darüber rausfinden konnte, dass ich das klingt jetzt krass, aber vorm Sterben keine Angst habe, also vorm Tod keine Angst habe, weil der einfach ja in der Erfahrung der Geburt so präsent ist, ne? Weil das ja einfach passieren kann. Also so gezielt weiß man darauf, lasse ich mich jetzt halt in diesem Moment ein. Und ich habe da gemerkt, ich habe eher, also ich konnte klar verorten, ich habe mehr Angst vor Schmerz und Leiden, als ich Angst habe zu sterben. Das fand ich krass. Und es gab wirklich in beiden Geburten so eine Situation, also weil es bei beiden Kindern auch so einen brenzligen Moment gab, wo ich wirklich innerlich gewählt habe, ich würde jetzt für das Kind einfach sterben. Also das wäre in Ordnung.
Und würdest du
Ja.
sagen, dass du diese fehlende Angst vorm Sterben vor der Geburt hattest oder durch die Geburt die Angst verloren hast?
Ich habe die vermutet, schon als Jugendliche irgendwann mal, dass mich eher das, was im Leben enthalten ist, erschreckt, als die Tatsache, dass es vorbei sein könnte irgendwann. Also den Gedanken habe ich schon vorher mal gehabt, aber man kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, hat meine Oma immer gesagt, ne?
Ja.
Und ich habe mich immer gefragt, wenn es wirklich mal so eine Situation gäbe, wie würde ich dann wohl darüber reden? Also würde ich dann immer noch so ganz großkotzig behaupten, ach Gott, was ist mein Körper schon wert, ne? Und als ich dann eben zweimal dieses Erlebnis hatte, habe ich gemerkt, es hatte wirklich überhaupt nichts Bedrohliches. Also es war so ein ganz friedliches, befreiendes, ja, also das war so ganz lichtvoll für mich, was ich da dachte, da gab es überhaupt keine Frage zu. Es war einfach wirklich ein Einatmen, Ausatmen, hingeben und sagen, und wenn es jetzt vorbei ist, bin ich erfüllt und glücklich und das Leben kommt durch mich so, fertig. Andererseits fand ich die Vorstellung, die Wehen noch ein paar Monate auszuhalten, fand ich nicht so erquickend.
Ja, kann
Ja,
ich nachvollziehen. Ich hatte
ja.
ja auch mal so ein Erlebnis, ne? Also
Ja.
wir kommen jetzt ins Parlieren, merke ich.
Ja.
Wo ich im Atlantik schwimmen war und dann kam so eine große Welle und die hat mich wirklich
Ah.
auf den Boden gedrückt und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also ich konnte auch, ich war ja ein guter Schwimmer, aber die hatte so viel Kraft, die hat mich auf den Boden gedrückt und dann lag ich da. Und ne, dann vergeht die Zeit ja so wahnsinnig langsam. Und da habe ich auch gedacht, ja, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn das der letzte Augenblick wäre? Und ich kann das so nachvollziehen. Das war für mich in dem Moment auch vollständig okay. Dann habe ich gedacht, okay, dann ist das jetzt möglicherweise der Moment. Das war auch sehr friedlich, aber ich würde eben nicht sagen, deswegen habe ich vorhin die Frage gestellt, dass ich dadurch die Angst vorm Tod verloren hätte. Also
Okay.
ich kenne sie halt immer noch. Sie wird weniger, aber also ich kenne sie durchaus noch. Obwohl ich weiß, dass dieses Sterben möglicherweise gar nicht so schlimm ist, wie ich mir das vorstelle. Also, und das finde ich auch ganz interessant. Ne? Man hat schon so eine Referenzerfahrung und doch hält der Verstand ja an manchen Ideen fest. Ne? So die Idee von Sterben ist bestimmt ganz schrecklich. Dann hat man so einen Moment, wo man sagt, ja, es könnte jetzt auch vorbei sein, was ja so eine kleine Vorschau ist. Und trotzdem hält der Verstand irgendwie an manchen Ideen fest.
Ja, das ist ja genau das Gleiche mit der Angst vor Leben. Also, ne, weil ich ja gerade sagte, bin eher manchmal schockiert über das, was im Leben stattfindet und
Ja.
produziere darüber Ängste oder auch Sorgen oder Unsicherheiten. Und da könnte man ja genauso sagen, du hast ja schon einschneidende Sachen erlebt und hast sie gemeistert. Also, wozu dann die Verunsicherung oder die Angst oder der Zweifel? Also, je nachdem, ob man es halt eher gefühlsmäßig dreht oder eher gedanklich dreht, ne? Und doch produziert es der Verstand eben, ne?
Ja, also das ist ja wirklich wieder spannend, weil diese Angst vorm Leben, die kenne ich nicht. Also da habe ich eher sowas wie eine Zuversicht von, ich meiste alles. Also nicht im Sinne von, das wird alles easy peasy und das wird alles angenehm. Dafür weiß ich auch zu sehr, dass es auch mal richtig scheiße laufen kann und dass man sich auch richtig scheiße fühlen kann. Aber ich habe eher so eine Haltung von, nee, das wird schon. Auch egal, wie man sich dabei fühlt. So. So, aber das ist ja dann vielleicht die nächste Frage. Also was ist denn, wenn ich das fragen darf, in der Öffentlichkeit, und du kannst natürlich jederzeit Nein sagen, gibt's ein Lowlight? So?
Ja,
Also,
natürlich. Ja.
also
Ja. Also da teilen sich zwei Ereignisse, das Ranking.
ja.
Die Lowlights waren tatsächlich meine erste Trennung. Da habe ich ja tatsächlich eine Hochzeit auch schon mal abgesagt. Das war auf jeden Fall erstmal ein negatives Ereignis, ne? Weil ich heiraten wollte, weil wir ein gemeinsames Kind hatten und weil wir auch so einen Lebensplan und Lebenstraum miteinander hatten und eine Vision und ja, einfach eine Bedingung nicht erfüllt hat. Und das war für mich auch war für mich ein Exit. Also es war für mich klar, wenn das nicht gegeben ist, dann steige ich aus der Partnerschaft aus. Also weil da einfach ein Wert nicht erfüllt war. Und also würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das absolut die richtige Entscheidung war. Ne? Darum geht es gar nicht. Aber in dem Moment war für mich ein Wert nicht erfüllt. Und dann habe ich eben mit 26 mich getrennt und habe die Hochzeit abgesagt und bin dann auch weggezogen aus der Stadt und habe auch die Freunde und den Freundeskreis und die Arbeitsstelle und alles hinter mir gelassen und habe sozusagen dann nochmal alles neu aufgestellt. Und das war also schon eine bittere Zeit, würde ich sagen. Das war schon finster. Das würde ich ganz klassisch sagen, das war das Tal der Tränen. Und das war auch so eine Zeit, wo ich ehrlich gesagt nicht genau wusste, wer ich bin, was das soll, warum Menschen und Leben so ist, wo auch ja eben halt einfach auch nicht nur ich mit Ende, ne, mit 26 gucken musste, wie kriege ich mich selber wieder aufgestellt nach einer blöden Trennung, sondern wie kriege ich das mit einem Kind, also mit der Verantwortlichkeit für ein Kind wieder hin und mit Kummer und also das war ein Lowlight. Aber ne, das ist ja immer interessant, das sagen ja viele Menschen, dass die Lowlights wiederum auch die erkenntnisreichste Zeit ist, die, in der man viel über sich rausfindet. Einfach auch viel Selbsterkenntnis stattfindet. Und das war eben in der Zeit auch so. Und das war übrigens auch ein Aspekt, der mich näher zum Coaching gebracht hat. Also ich habe vorher immer viel über Coaching gelesen und auch Coaching-Seminare besucht und mich eher aber im Businessreich mit Coaching beschäftigt. Und die Trennung war dann der Einstieg A in Spiritualität, also mich mit Hinduismus und Buddhismus zu beschäftigen und eben dann irgendwann auch wirklich Coaching als Ausbildung zu nutzen und ganz viele Seminare zu besuchen. Und war dann eben ja auch der Übergang von in der Agentur sein hin zu Trainerin und Coach sein. Also hatte auch eine Funktion, ne?
Ja, das ist ja immer so.
Ja, das war Lowlight Nummer eins. Und Lowlight Nummer zwei war die Insolvenz, die ich ja mit dir zusammen als Geschäftsführerin abwickeln musste. Ich sag mal ganz gezielt musste, weil sie nicht hätte sein müssen. Also
Ja.
weil die, und das fand ich einfach ein furchtbares Lowlight, weil das ja auch kombiniert war mit der Corona-Krise, die ja sowieso einschneidend war, ne? Also da war ja eh alles so ein bisschen im Ausnahmezustand. Man konnte nicht mehr raus. Es war nicht klar, was wird das für eine Krankheit? Trifft die einen persönlich? Trifft die die eigenen Eltern? Trifft die Freunde? Wie geht man, ne? Wie schützt man die Kinder? Dann sind ja gesellschaftlich auch alle so halb durchgedreht, ne? Also Social Media war ja in der Zeit auch keine geile Party. Und in der Zeit dann halt eben die Insolvenz abzuwickeln, von der man so wusste, also man hätte die auch abwenden können, ne, an sich, aber ne, das ist halt, wenn Gesellschafter entscheiden, sie wollen eine Firma nicht mehr weiterführen, dann wollen sie die halt nicht mehr weiterführen. So, und da musst du als
Ja.
Geschäftsführer abwickeln. Und ich glaube, die Machtlosigkeit, die wir da drin so erlebt haben, die fand ich ziemlich beschissen. Erstmal.
Ja,
Aber da kann
ja.
ich ja mal einklinken. Was sind denn deine Lowlights?
Ja, habe ich gerade drüber nachgedacht. Natürlich, also die Insolvenz definitiv, wobei ich eben auch da sagen würde, das ist im Nachgang auch eins meiner Highlights, weil wir das auch wirklich genutzt haben für persönliche Erkenntnisse, für die Erweiterung der Arbeit, um herauszufinden, ne, also was in den bisherigen Ansätzen fehlte, um das wirklich, ich sag mal, so ganzheitlich zu meistern auf so vielen Ebenen. Und ich finde, die Erweiterungen, die daraus entstanden sind, sind mega. Deswegen, so wie du ja immer sagst, ne, ich würde den Trip nochmal genauso buchen. Aber es war auch wirklich hart. Also im Nachgang muss ich ja auch sagen, ich glaube, da hat mein Körper auch mehr Energie gelassen, als ich das so in der Phase wahrhaben wollte. Also ein hohes, nicht registriertes Stresslevel, so, was dann, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass ich im Nachgang jetzt so ein bisschen, ich habe da ja in einer Folge schon drüber gesprochen, so einen erhöhten Blutdruck habe, weil ich auch in der Zeit ganz viel körperlich und in Bezug auf Atemarbeit gemacht habe, um so ein hohes Energielevel halten zu können, was ich glaubte zu brauchen, um die Situation wirklich zu stehen. Aber ich glaube, in der stressigen Zeit dann auch noch viel Atemübungen zu machen, so wie ich das gemacht habe, hat, glaube ich, meinen Körper an einen unglaublich hohes Stresslevel gewöhnt, was er dann im Nachgang auch ein bisschen versucht hat aufrechtzuerhalten. Und das, glaube ich, im Nachgang hat jetzt auch zu diesem hohen Blutdruck geführt, weil ich habe das ja dann mal Anfang des Jahres zum Anlass genommen, diese Atemübungen einfach mal wegzulassen. Und siehe da, mein Körper erholt sich. Also mein Blutdruck geht deutlich nach unten. Ich mache natürlich auch noch so ein paar anderes Zeug, aber das ist erstmal die Theorie, die ich auch dazu habe. Und das finde ich nochmal ganz interessant, wie lang so ein Organismus braucht, um sich wieder zu entwöhnen von so einer stressigen Phase, die ja 1,5, 2 Jahre durchaus gedauert hat. Also wenn ich jetzt mal den erforderlichen Neuaufbau der Firma, also die Neugründung und das Konzeptionieren und so, wenn ich das mal da hinzunehme, dann hat das ja durchaus 2 Jahre gedauert. Also das war das eine. Und dann habe ich gedacht, war es die Übernahme der Geschäftsführung also im elterlichen Unternehmen. Also das war für mich eine stressige Zeit. Und so wie du sagst, da hatte ich auch zum ersten Mal Kontakt zu einem persönlichen Coach, weil das war für mich wirklich eine persönliche Krise. Auch, ne, weil ich so ein bestimmtes Bild davon hatte, wie Geschäftsführer zu sein haben. Und dann habe ich auch so Persönlichkeitstests gemacht. Und mein Profil entsprach so gar nicht meinen Vorstellungen davon, wie ein Geschäftsführer sein muss.
Ah, ja, wieder dieses, der alte Spuk, man muss so ein visionärer Steve Jobs sein, ne?
Ja, und man muss halt ein hohes Macherpotenzial
Naja.
haben. Und wobei Steve Jobs ja auch kein Macher ist.
Nö,
Also,
der lässt ja, hat ja machen lassen.
ja, genau. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, das war für mich also tief erschütternd, als ich zum ersten Mal dieses Profil gesehen habe. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt, ich muss meine ganzen Pläne über Bord werfen, ich muss was anderes machen, also ich muss doch noch Mathematik studieren oder so.
Ach Gott, naja.
Also das war das eine Kritische an dieser Phase. Und da mir ja Loyalität so wichtig ist, gehe ich auch immer davon aus, dass das bei anderen Menschen so ist. Ne? Also, dass Menschen an sich loyal sind, solidarisch und das auch mir gegenüber sind und dass sie dann auch ihr Wort halten. Und das war in der Phase bei vielen Menschen halt, also ich würde jetzt nicht sagen bei vielen Menschen, das wäre ein bisschen übertrieben, aber bei einigen zentralen Menschen in diesem Prozess, insbesondere unserem Fremdgeschäftsführer damals zu der Zeit, war halt das nicht so der Fall. Also er hat seine Vereinbarung nicht eingehalten und ich würde sagen, das war für mich herausfordernd. Und eben so herausfordernd, dass ich da auch körperliche Stresssymptome entwickelt habe, ne, habe schlecht geatmet. Geschlafen habe ich immer noch gut, weil damit bin ich ja Gott sei Dank gesegnet. Aber ich merkte wirklich, das wirkt sich körperlich aus. Und dann habe ich gesagt, ich muss Unterstützung suchen. Habe mir dann einen Coach gesucht. Und ne, von dessen Arbeit war ich tatsächlich so begeistert und von den Ergebnissen, dass ich gesagt habe, oh, das will ich auch lernen. Und
Guck
dann,
mal,
ne?
deswegen brauchten wir Krisen, um Coach zu werden. Ist ja auch krass.
Ja,
Ja,
genau.
aber glaube ich ja wieder auch das, was es ausmacht, ne? Also, wo ich auch glaube, ich will auch niemanden als Mentor oder als Coach haben, der das nicht irgendwie durchlebt hat, was ich halt meistern muss. Also, also ist mein Anspruch. Ich fand das auch in der Zeit gut, Menschen zu finden, die solche Erfahrungen schon mal gemacht hatten. Also, die nicht nur in der Theorie und in den Abstraktionen, in den Übungen, im Anleiten gut waren, sondern die halt eben auch so einen Pfund mitgebracht haben und sagten, kenne ich. Also ich weiß, wie du dich gerade fühlst und ich weiß auch gerade, und ich weiß auch, wie du da rauskommst. Ne? Also das habe ich mich gerade gefragt. Wir könnten ja mal untersuchen, was war denn eigentlich in den Krisen jeweils das Schlimmste? Und was hat dafür funktioniert, da rauszukommen oder das zu meistern? Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch für die Zuhörer interessant. Ne? Ja, sag mal, was war denn in der Übernahme und mit dem Geschäftsführer? Hast du ja gerade schon angedeutet, die fehlende Loyalität, ne? War das
Genau.
Schlimmste?
Genau. Und die wurde aufgefangen von Solidarität auf der anderen Seite. Also da war es auch wichtig, andere an seiner Seite zu haben. Und das, glaube ich, ist ja sowieso so ein, das klingt wie ein No-Brainer, ne? Also sich
Mm,
jemanden an deiner
ja.
Seite zu haben, der mit dir sozusagen da durchgeht, der dich auch mal supportet. Das war zum Beispiel auch damals der Coach, der immer wieder einen Weg aufgezeigt hat. So, und jetzt machst du das mal so, jetzt machst du das mal so, jetzt machst du das mal so. Und durchaus auch das Signal von dem einen oder anderen, auch in der Firma, der gesagt hat, ne, ist gut, dass du das machst. Also so ein bisschen Zuspruch.
Habe ich auch gerade gedacht, Zuspruch.
Menschen, die dir halt die Sphäre halten,
Ja.
denke ich auch nochmal. Und
Ja, und das ist ja noch mehr, ne? Also einmal Rahmen halten, Sphäre halten, Zuspruch, aber was der Coach ja gemacht hat, der hat dich sogar dadurch gesteuert.
genau, ja.
Also, dass man in solchen Krisensituationen, wo man, und ich finde, das ist ja gerade eine Überwindung, die es dann braucht, wenn man eben menschlich enttäuscht ist, auf der einen Seite, dass man einen anderen Mensch, sich einem anderen Mensch so sehr hingibt, würde ich fast sagen, und dem erlaubt, dass er einen jetzt steuern kann. Also sowas ist wie ein jemand, der wie ein Kompass oder der dich darin ermutigt, deinen eigenen Kompass wieder neu zu kalibrieren. Ne? Also dann wieder rauszufinden, wo willst du jetzt hin und wie kommst du dahin?
Ja, und ein absolutes Highlight in der Phase war, da habe ich auch nochmal gedacht, ja, also ich weiß gar nicht, was ich da gedacht habe, aber ich habe das als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Das war nämlich wie mein Vater darauf reagiert hat, ne? Weil, wie gesagt, das war ein Fremdgeschäftsführer, mit dem mein Vater wirklich durch dick und dünn gegangen ist und also wirklich viele Krisen gemeistert hat. Also das war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, ob es sein bester Freund war, aber es war ein guter Freund für ihn. Und das meinte ich vorhin auch unter anderem mit Solidaritätsbekundung. Also mein Vater hat dann knallhart die Beziehung zu dem auch beendet, auch wirtschaftlich beendet. Also das war auch nochmal richtig, richtig teuer. Also der hat halt eine Abfindung gekriegt, damit er möglichst schnell die Firma verlässt. um den Weg frei zu machen. Und da muss ich sagen, das habe ich meinem Vater wirklich hoch
angerechnet. Wow, habe ich auch gerade gedacht. Das ist ja auch wie so ein Ritterschlag, ne? Also, ja. Weil das machst du nicht, wenn du denkst, der Sohn kriegt es nicht hin, ne?
Ja. ja, genau.
Ja, und ich habe gerade gedacht, ich weiß nicht, also sind wir wieder bei einem archaischen Thema, aber ich glaube, das ist gerade in der Vater-Sohn-Beziehung ja wichtig, diese Bekundung auch von, ich traue dir zu und ich gehe dafür sogar persönliche Risiken ein, und zwar auf verschiedenen Ebenen.
Ja, und da würde ich auch wirklich viele nochmal ermutigen, da mal genau hinzugucken, weil viele achten ja auf das gesprochene Wort, so, ne, bei Menschen. Und da ist es halt so, bei meinem Vater, der hat nie gesagt, weißt du, Junge, ich bin stolz auf dich, du kriegst das schon hin. Und so. Also selbst bei meinem Diplom, bei der Abschlussfeier meines Studiums, also so Worte der Anerkennung habe ich von meinem Vater nicht häufig und schon gar nicht in der Form gehört, wie ich sie vielleicht mal erwartet habe. Aber, also ich weiß, warum er das gemacht hat oder habe eine Vermutung, aber wichtiger ist, glaube ich, dann wirklich auch zu sehen, also erkennt die Menschen an ihren Handlungen. Das sind wir ja auch letztens in der Ausbildung gefragt worden. Ne? Also worauf würdet ihr bei Menschen gucken, ne, wenn die dir das Wort geben für irgendwas. Es scheint ja wichtig zu sein, ne, dass Menschen sich auf das Wort anderer verlassen wollen, und woran kann man das eigentlich erkennen? Und da wäre meine Antwort immer, ne, ich nutze manchmal dieses biblische Zitat, obwohl, ne, wie gerade schon gesagt, ich bin nicht religiös, aber manche Zitate finde ich aber selbst aus der Bibel ganz gut. An den Früchten sollt ihr sie erkennen, und Früchte in dem Sinne sind Handlungen an Menschen. Und da würde ich sagen, das war, was mein Vater damals gemacht hat, das war ein Brett. Also, dass er die Konfrontation eingegangen ist, da muss ich sagen, da war für mich klar, der hat eine hohe Solidarität für mich und meinen Bruder. Und ja, genau.
Ja, wow. Ja, alles ist halt Kommunikation, nicht nur Sprechen. Ne?
Ja, genau.
Ergebnisse, Verhalten, alles Mitteilung.
Und was war es bei dir, das, was dich da durchgesteuert hat?
Ja, erstmal, was war am schlimmsten? und was hat dann geholfen? ist eigentlich eine gute Frage. Bei der ersten Erfahrung, was war am schlimmsten? Ich glaube, die Erschütterung darüber, wie sehr, also dass überhaupt jemand sein Wort gegeben hat und nicht gehalten hat. Also was übrigens halt wieder dazu führt, warum Integrität so ein wichtiger Wert ist für mich. Also bei mir ist das halt so, man kann echt jede Scheiße unter diesem Himmel bauen, ne? Egal ob Partner, Kinder, Freunde, as long as you tell me. Ich will das einfach dann wissen. Ich will sofort wissen, das ist irgendwie schiefgelaufen oder da ist das passiert oder da habe ich irgendwie, ne, so und so, da stehe ich gerade, unter dem Dach stehe ich gerade. Und der tiefe Schmerz war die Enttäuschung über das Wort nicht zu halten. Also, weil das war eben der Break, ne? Also, und das war für mich eine massive Erschütterung, ne? Weil ich einfach total, weil ich dann auch hinterher erstmal über mich dachte, bin ich eigentlich zu doof, bin ich naiv? Gutgläubig, leichtgläubig, kriege ich Sachen nicht mit, ne? So, also ich habe mich dann selber so in Frage gestellt. Und was ich glaube, was mich erstmal als eine Wahl dadurch gesteuert hat, ist echt interessant. Mir ist das Jahre später mal aufgefallen. Ich habe in der Situation des Schmerzes eine Wahl getroffen. Und ich weiß nicht, wo die herkam. Also ich habe gewählt, trotzdem weiter mich Menschen hinzugeben. Also auch wenn passieren kann, dass wenn man sich ihnen hingibt, ne, viele würden das eher das Wort Vertrauen benutzen, ne? Also wenn man ihnen vertraut, dass einfach auch blöde Sachen passieren können. Und dass es sogar schmerzhaft und enttäuschend sein kann. Und ich habe trotzdem in der Situation gewählt, Rückzug, Misstrauen ist nicht meine Wahl. Also ich wähle trotzdem, mich wieder auf Menschen einzulassen. Und ich gehe auch davon aus, und ich bin irgendwie auch davon ausgegangen, dass es keinen irreparablen Schaden erzeugt in mir. Also ich kann das nicht anders beschreiben, aber mir war irgendwie klar, ich bin jetzt deswegen nicht beziehungsunfähig oder Nähe verhindert oder irgendwie sowas, sondern ich habe irgendwie entschieden, ich bleibe im Leben und ich bleibe bei den Menschen. Ich ziehe mich nicht zurück. Und das war, ich glaube, diese Wahl hat auch erstmal was bewirkt. Und dann würde ich auch sagen, dass in der Zeit einfach auch ganz viele Menschen mich da durchgesteuert haben, die einfach nur für mich da waren. Und in zwar in so einer Weise von, was brauchst du jetzt von mir? Also nicht, ich gebe dir jetzt mal, was ich glaube, was du brauchen solltest. Sondern willst du einfach nur, soll ich einfach nur zu dir kommen und neben dir liegen? Dann lege ich einfach nur neben dir. Soll ich mal eine Runde mit deinem Kind spazieren gehen? Dann gehe ich mit deinem Kind spazieren. Also, und das hat mich extrem berührt. Also, dass da Menschen da waren, die wirklich einfach nur gefragt haben, was brauchst du, und das einfach gemacht haben. Das fand ich krass. Also, und das war ja interessant, weil das war ja dann auch wieder der Be Beleg für. Es lohnt sich, bei den Menschen zu bleiben, ne? Also, weil wir halt mal gutes Zeug und mal blödes Zeug machen miteinander, ne? Das ist halt alles enthalten im Leben.
Ja, das kann ich zu 100% unterschreiben. Also das habe ich bei der Insolvenzerfahrung gewählt. Also, weil ich mich danach auch schon gefragt habe, also hätte ich vorsichtiger sein sollen, ne? Hätte ich Dinge mehr hinterfragen müssen. Also bis hin zu, ist Misstrauen nicht vielleicht doch eine kluge Wahl?
Ja.
Aber da ich ja von Hause aus Ökonom bin, frage ich mich natürlich auch immer, ne, was ist der größere Aufwand? Und ich finde, Misstrauen ist halt wahnsinnig aufwendig. Man muss ja so viele, man muss also sich so viele Fragen stellen, Informationen sammeln, die sowieso dann vom Verstand selektiert sind, ne, um das Misstrauen zu bestätigen. Aber man muss so Kontrollmechanismen einbauen und man fährt halt mit angezogener Handbremse. Und das habe ich auch noch mal irgendwann ganz bewusst gewählt. Nee, Misstrauen ist für mich keine Option, selbst wenn es möglich wäre, damit bestimmte Erfahrungen aus dem Leben rauszukontrollieren, wäre mir der Aufwand zu groß. Und ich glaube eben auch, es ist sowieso nicht möglich, ne? Weil das Leben nicht kontrollierbar ist. Deswegen lohnt sich Misstrauen auf so ganz vielen Ebenen nicht. Und das habe ich damals auch nochmal gewählt. Also will ich manchmal sage ich ja so despektierlich, will ich mir meine Naivität behalten, so, die einfach auch ganz einfach dazu führt, dass ich in manchen Fragen weniger Aufwand betreiben muss im Leben. Und ich habe eindeutig gesagt, nee, also lieber naiv als misstrauisch. So, ja.
Ja, und ich überlege gerade, was eigentlich in der Insolvenz das Blödeste war, weil da waren ja unterschiedliche Aspekte drin, die beschissen waren.
Ja, während du überlegst, habe ich noch eine Antwort auf die
Ja.
Frage, also was mir auch dadurch hilft. Und
Ja.
das klingt so banal, aber weil wir ja in der Insolvenz hatten wir ja, ne, unseren Anwalt. Und ich glaube, das Wichtigste bei dem war halt, dass er die Ruhe bewahren hat.
Ja.
Also während wir so rumgelaufen sind wie aufgescheuchte Hühner, ich immer mal wieder auch mit irgendwelchen Gedankengängen bei ihm angerufen habe. Wahrscheinlich so, dass er das eine oder andere schon mal die Augen gerollt hat, weil ich mir irgendwie wieder was ausgedacht habe, was jetzt noch passieren könnte. Und er einfach eigentlich nur die Ruhe bewahren hat. So, und das ist, finde ich, wird so unterschätzt. Also wenn jemand bei dir ist und einfach nur die Ruhe bewahrt.
Ja, das passt eigentlich, wenn man das abstrahiert zu diesem, was brauchst du, also was stabilisiert dich, ne? Also, und das sind ja eigentlich zwei Aspekte. Weil manchmal ist es natürlich gut, wenn man sagt, ich brauche jetzt einfach nur jemanden, der neben mir liegt, ne? Und dann kriegt man also per Bestellung ausgeliefert. Und manchmal, und das finde ich nämlich dann auch krass, dass es Menschen gibt, die dahinterliegend erkennen, was einen halt darüber hinaus noch stabilisiert oder unterstützt. Also, dass die möglicherweise auch sagen, du, ich lege mich jetzt erstmal neben dich, weil ich weiß, das ist erstmal das, was du brauchst. Übertragen auf die Situation bei dir. Ich höre dir jetzt erstmal zu, während du aufgescheucht rumrennst, ne? So. Ich bin erstmal der Raum, in dem du erstmal so sein darfst, wie du jetzt gerade sein musst, damit du dich wieder beruhigst. Und dann mache ich dir ein zusätzliches Angebot, nämlich, weißt du, wenn wir hier ein bisschen gelegen haben, dann würde ich sagen, wir gehen raus und machen einen Spaziergang, weil laufen tut dir, glaube ich, gut. Ne? Oder in dem Fall des Anwalts, jetzt hast du das mal gesagt und ich kann das auch verstehen, ne? Und was du jetzt nicht brauchst, ist überdramatisieren, weil es gibt dazu keinen Anlass.
Genau.
Weil juristisch gesehen sieht das folgendermaßen aus: 1, 2, 3. Und
Genau.
das finde ich, Ich finde, wenn Menschen sich so miteinander erfahren, da bin ich gerade auch noch mal richtig berührt drüber, das ist einfach ein riesiges Geschenk, ne? Also, dass jemand nicht einfach irgendwas abtut oder dann sagt, ach, neben dich legen, was eine Scheiße, ne? Oder auch sagt, dass du dich jetzt aufregst, sondern ne, Menschen, bei denen man erstmal eine Runde ausschwingen kann, mit was auch immer man ausschwingt, und die einen dann die Hand reichen und sagen, so, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt gucken wir mal, was dir dienlich ist und was dich stärkt. Mega. Ja, was war denn das Schlimmste für mich in der Insolvenz? Also ich muss mal sagen, ich glaube, wir haben da neulich sogar noch mal drüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich, das Verkanntsein war sogar für mich schlimmer als ja, also juristisch ein Opfer gewesen zu sein, ne? Was wir ja nur auch faktisch waren. Der finanzielle Verlust, ne? Und der Verlust einfach einer Gemeinschaft, der Menschen, also alles einfach furchtbar, gruselig, schlimm. Aber am schlimmsten fand ich tatsächlich wirklich diesen Aspekt der Rufschädigung. Also, dass etwas über mich verteilt, behauptet, inszeniert, eine Geschichte erzählt wird, die einfach nicht stimmt. Das hat mich einfach total getroffen. Ne? Und da, obwohl ich, und das ist ja etwas, was früher in der Arbeit ja auch immer so hochgehalten wurde, ne? Dann muss bei dir eine Lücke sein und bei dir ein Zweifel, wenn dich das verletzt. Und da würde ich erst mal sagen, nee, also ich habe keinen Zweifel darüber, dass es mir um die Menschen geht und dass ich wirklich ein unfassbar hohes Maß an Hingabe an diese Arbeit lebe. Und dass ich integer bin und kein Betrüger, ne? Da habe ich keine Frage zu. Und trotzdem finde ich es einfach allerhand, wenn jemand das in aller Öffentlichkeit über mich behauptet, ne? Also, und da gibt es ja auch immer wieder, also ein ehemaliger Kollege von mir hat ja Hate Aid gegründet. Das ist diese Stiftung, ist es, glaube ich, ne? Die Mobbing-Opfer, so vor allen Dingen auf Social Media, ne? Also wenn Leute irgendwie über digitale Medien gemobbt werden und so, die solche Menschen halt schützt und auch juristisch vertritt und so, weil die tatsächlich wirklich einfach einen unfassbaren Schaden davon tragen, ne? Also emotional darüber einfach total quasi sich zerstört fühlen. Und das fand ich halt geil bei uns, ne? Um dann auch den Weg daraus zu definieren. Da haben wir auch eine ganze Folge drüber gemacht, sich halt immer wieder klar zu machen, das ist halt nicht, wer du bist, was der andere erzählt. Ne?
Ja. Also vielleicht nochmal zu verdeutlichen, wie wir das verstehen. Der andere lehnt nie dich ab, sondern das Bild, was er von dir in seinem Kopf konstruiert hat. Ja, das war für mich damals auch ein sehr, sehr powervoller Gedanke. Ja. Ja, dann gilt vielleicht an dieser Stelle nochmal, ne, den Dank rauszuschicken an alle diejenigen, die in den damaligen
Die Scheiße
An
erzählt haben.
nee, nein,
Vielen Dank
nein.
an alle, die Scheiße erzählt haben.
Nein,
Nein, nein.
die sich neben uns gelegt haben, neben uns gesetzt haben,
Ja.
die auch mal zugehört
Ja.
haben. Ne?
Ja.
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 Ich weiß nicht, wer zuhört, aber ne, dass du da warst, vielen Dank. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, stimmt. Ja. Ja, weil es waren ja ganz viele auch da und dass auch genug Menschen da waren, die einem geglaubt haben, habe ich gerade noch mal gedacht. Das ist ja eben genau das, was dadurch dann auch, was in dem, so wie du vorhin sagtest, die fehlende Loyalität, ne, wurde auch aufgefangen durch die Solidarität auf der anderen Seite. Oder bei mir diese Verletzung und dieses Nicht-bei-mir-Sein in meinen wichtigsten Werten wurde aufgefangen von den Menschen, die dann in der finsteren Zeit auch da waren. Habe ich gerade gedacht, das ist ja genau das, was auf der anderen Seite uns auch gestärkt hat, dass da wirklich Menschen waren, die gesagt haben, ich glaube dir einfach. Ich weiß das, dass dir das wichtig ist und dass du alles in deiner Macht Stehende getan hast. Ich weiß, dass du keine Betrügerin bist. Ich weiß, dass das Geld nicht bei dir ist. Ich weiß, dass du die Arbeit immer für Menschen gemacht hast. Also das fand ich, es klingt jetzt auch so flach, ne? Aber das fand ich in der Zeit einfach wahnsinnig ermächtigend.
Naja, wir sind halt, ne,
Menschen.
soziale Wesen, ja,
Menschen.
als Menschen soziale Wesen. Und ne, wenn auf der anderen Seite Menschen sich von dir abwenden, brauchst du auf der anderen Seite, um das wieder auszugleichen, Menschen, die sich vielleicht sogar verstärkt dir zuwenden oder
Ja, bis hin zu für dich Position beziehen.
ja, Ja.
Ne? Auch bei anderen und sagen, ganz ehrlich, du weißt nicht, in welche Geschichte du einklingst und welche Fakten du dazu überhaupt kennst, frag doch einfach erstmal nach. Also, das fand ich auch. Also, fand ich stark, wenn jemand, genau, also eigentlich ist das das Pendant, ne? Wenn einige sich abwenden, dass andere dann sogar nicht nur für dich da sind, sondern für dich bei anderen Positionen beziehen. Das fand ich auch. Zivilcourage, ne?
Ja, ein Arsch in der Hose halt.
Arsch in der Hose, ja.
Ja, cool.
Ja.
Anderes Thema.
Ja.
Weil ich glaube, darüber haben wir uns noch nie unterhalten.
Ach.
Ja. Gibt es denn ein Buch, von dem du sagen würdest, das hat mich oder meine Sichtweise aufs Leben am stärksten geprägt?
Nee, gibt's nicht eins. Nee, gibt's nicht eins. Mm-mm. Es sind zu viele, die immer wieder in einer Facette etwas erzeugt haben. Zu viele, die... Nee, mm-mm. Würde ich nicht auf eins reduzieren. Mm-mm.
Ja.
Nee.
Schade.
Nee. Aber bei dir ist es eins und ich weiß auch welches.
Ach, echt?
Ja, natürlich.
Echt? Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Na, also das Tao-Te-King, oder?
Ja, das Tao-Te-King. Wobei, das ist wirklich das
Buch. Es ist abgelöst.
Nein. Es ist nicht abgelöst. Aber ich muss sagen, das ist ja so in so verschiedensten Wellen mir begegnet. Also... Mm. Und ich habe die wahre Tiefe des Tao-Te-Kings, also die Tiefe, in der es mich jetzt bewegt und wo ich sagen würde, das ist jetzt tatsächlich mein wichtigstes Buch. Und wenn ich nur ein Buch wählen müsste für die berühmte einsame Insel, dann wäre es das. Aber das war es halt nicht immer. Also das muss ich schon sagen. Also weil das finde ich ja eben das Tolle an dem Buch. Es hat so viele Verständnisschichten. Mm. Und ich habe das zum ersten Mal gelesen, ich glaube, mit Ende 20. Und da muss ich sagen, da habe ich auch das Buch und auch die Sekundärliteratur dazu. Im Nachhinein muss ich sagen, es war halt sehr, sehr, eigentlich noch sehr oberflächlich. So. Aber ich glaube, es gibt ein Buch, von dem ich sagen würde, das hat mich wirklich aufgerüttelt und in meiner Persönlichkeit auch nochmal gestärkt. Und da würde ich sagen, das war Drehbuch für Meisterschaft im Leben. Weil der sich was getraut hat, was ich mich bis zu dem Zeitpunkt nicht so getraut habe wie er, nämlich radikale Standpunkte einzunehmen. Also ich war schon immer ein Freund von radikalen Standpunkten, hatte auch eigentlich nie ein Problem damit, eine Konfrontation einzugehen. Aber der hat es nochmal auf eine Art und Weise gemacht, wo ich gedacht habe, das ist geil. Das inspiriert mich auch. Auch diese Form von stark, ne, etwas bis zur Essenz heruntergedampft zu haben, bis man ein komplexes Thema wie das Thema Kommunikation auf anderthalb Seiten, wie ich damals fand, erschöpft behandeln konnte. Da habe ich gedacht, ja, das finde ich erstmal geil und das entspricht meiner Denkweise. Und ich glaube, da habe ich auch noch mal ein bisschen Mut gefasst, sozusagen meinem Denken auch ein bisschen mehr zu vertrauen.
Mm. Ja, was bei Smothermon halt so krass ist, ich finde, der schießt Pfeile ins Bewusstsein, so in den Verstand. Ja, und so schmucklos, das fand ich auch so mutig, als ich den das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch, der lässt wirklich... das Vorspiel weg.
Ja, der schleicht sich nicht an.
Der macht nicht, ach, und guck mal, so könnte man doch auch. Und der macht auch eine Sache übrigens nicht, die ganz viele in ihren auch sehr, sehr guten Büchern machen. Ne? Also egal, ob das jetzt Covey ist oder was ich jetzt neulich auch gut fand, war hier dieses Essentialismus. Oder wenn du schnelles Denken, langsames Denken, also diese ganzen, oder die Macht der Disziplin, also was die ja alle machen, deswegen kann man die auch so gut lesen, finde ich, ist, die haben halt immer alle Studien und Geschichten.
Ja.
Ne, es ist immer so, eine Studie XY hat übrigens Folgendes, ne, das war die These, das wurde belegt und das kann man ja auch da beobachten und dann kommt noch eine lustige Geschichte, kommt noch eine private Geschichte und am Ende bist du akquiriert dafür, ne?
Ja.
Und das mag ich auch. Ich mag auch, ne, so eine Art von Literatur finde ich ja super.
Ja, total.
Aber Smothermon scheißt komplett drauf. Ne? Der hat keine Studie dabei, der hat keine persönliche Geschichte dabei. Der behauptet einfach mal.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was so faszinierend ist, ne? Also schmuckloses Thesen in den Raum stellen
Ja.
und untermauern mit Belegen, also er untermauert das ja schon mit Belegen, aber es ist ein reines, ich stelle eine These auf, und ich glaube, das machen halt nicht viele, ne?
Genau, also er schleicht sich, er umwirbt nicht.
Ja.
Also er sagt, das sind gute Ideen, die kannst du nehmen oder nicht nehmen. Ich finde sie geil
Ja.
und ist mir doch egal, was du darüber denkst. Und ich finde sie so geil, ich mache da ein Buch draus. Dieses
Ja.
Nicht-Umwerben, das.
Ja, und das ist halt,
Was?
das ist potent und es ist so disruptiv, ne?
Ja,
Ja.
das Disruptive mag ich auch.
Ja.
Und natürlich im Managementbereich würde ich sagen, da sind es zwei Bücher. Der von dir schon erwähnte, ne, Stephen R. Covey, 7 Wege zur Effektivität. Da würde ich sagen, also wenn ich ein Buch Managern oder auch überhaupt Menschen
Menschen, ja.
empfehlen würde, um so eine inhaltlich-methodische Orientierung fürs Leben zu kriegen, dann wäre es das. Ich würde sagen, das ist auf einer inhaltlich-methodischen Ebene wirklich ein erschöpfendes Buch. Also im positiven Sinne erschöpfend, nicht ermüdend, sondern ja, behandelt das Thema erschöpfend, mit so ganz vielen Facetten. Und was mich damals aufgerüttelt hat, und es ist auch eine absolute Leseempfehlung für alle Manager, ist das Ziel von Eliyahu Goldratt, weil der so also ein paar Glaubenssätze, die ich aus meinem Betriebswirtschaftsstudium mitgebracht habe, so vollständig auf den Kopf gestellt hat. Also, wo ich gedacht habe, das ist ja krass. Da denken die Betriebswirte seit Jahrhunderten drüber nach, kommt ein Physiker und erklärt es auf eine ganz andere Art und Weise. Und es ist so logisch und so stringent. Und ja, auch wie Smothermon auch so potent halt. Und logisch begründet. Also das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Also nicht emotional, aber so in meinem Kopf.
Ich
Ja.
habe gerade noch gedacht, was man ja, wenn man Geburtstag hat, feiert man ja auch Leben an sich. Und ich habe gerade noch die Frage gehabt, was erfreut dich am Leben eigentlich am meisten?
Oh, das ist ja mal eine coole Frage. Also, so ganz viele Sachen. Also, aber du hast ja gefragt, am meisten. Jetzt muss ich es ja auf den Punkt bringen. Und da würde ich sagen, also wenn ich dieses japanische Modell des Ikigais nehme, ne? Also was mache ich gerne, was kann ich gut, was wird gebraucht und wofür kriegt man auch sowas wie eine Rückkopplung, eine positive Rückkopplung und ne, alles das, etwas, was alles zusammenbringt, das nennen die ja das Ikigai. Und da würde ich sagen, mein Ikigai ist Trainingsleiten, weil das bringt so vieles zusammen, was mir unglaublich viel Freude macht. Erstmal, ich denke halt gern, ne? Und das Tolle an unseren Teilnehmern ist ja, die kommen mit Fragen, auf die man sich nicht final vorbereiten kann. Und man hat die Möglichkeit halt in den Trainings zu denken. Das macht mir Spaß. Ich glaube, ich bin eben auch ein Sprechdenker.
Ja,
Also,
sind wir ja beide. Es ist
ne?
einfach ganz schlimm. Deswegen werden wir auch nie ein Buch schreiben.
Ja. Ich brauche halt immer einen Außenimpuls fürs Denken. Also ich sage halt immer, ich bin kein Selbstzünder, ich bin kein Diesel, sondern ich brauche immer so einen Funken von außen, jemand, der mir eine Frage stellt, der was wissen will. Und dann läuft mein Motor so langsam an und dann lasse ich die Gedanken fließen und dann gucke ich, was weiß ich da schon drüber, was habe ich da mal drüber gelesen und was sind meine eigenen Gedanken. Und dann fängt so ein richtig schöner Gedankenfluss an, dem ich mich unfassbar gut hingeben kann. Und das macht mir zum Beispiel auch Freude, einfach nur in meinem Garten zu sitzen, das Tao Te Ching zu lesen, in irgendeinen Vers einzutauchen und dann auf so ganz verschiedenen Ebenen dem nachzusinnen. Also was würde das denn fürs konkrete Leben heißen? Was würde das denn in Partnerschaft heißen? Manchmal auch nur einfach nur so nachzuspüren. Also was würde das denn im spirituellen Sinne bedeuten, dieser Satz und so. Das mache ich einfach auch total gerne. Ich bewege mich sehr gerne, nicht so viel, ne? Aber also Bewegung ist mir schon wichtig. Also ich habe ja auch immer Sport gemacht, Tennis, Kampfsport in meiner frühen Erwachsenenzeit. Jetzt spiele ich Golf mit wachsender Begeisterung, was mir viel Freude macht. Ich lese ja leidenschaftlich gerne. Es macht mir auch wahnsinnig viel Freude, einfach nur mit meiner Frau zusammen zu sein. Also wirklich nur zusammen zu sein. Ich muss gar nicht viel machen. Also wir müssen nicht unterwegs sein. Können wir auch, aber ne, dass sie da ist und mit ihr Zeit zu verbringen. Ja. So. Also es gibt halt doch keine Antwort auf die Frage, was macht ihr denn am meisten Freude, weil ich könnte da jetzt letztendlich keine Rangfolge machen. Also, weil, ja, es gehört einfach zum Gesamtbild meines Lebens dazu, all die Aspekte, die ich jetzt genannt habe. Und natürlich, ne, also wenn ich eins davon wählen müsste auf Kosten der anderen, dann wäre es meine Frau. Also Zeit mit meiner Frau zu verbringen, ist halt schon das, was mir am meisten Freude bereitet. So. Was ist es denn bei dir?
Ja, ich habe gerade gedacht, ich glaube, ich habe die Frage bei mir sogar noch abstrakter beantwortet. Weil ich auch und ich glaube, was mich am meisten an Leben erfreut, sind Menschen. Also einfach, ich finde das erfreulich, dass wir halt zu mehreren sind. Weil man ja einfach so ganz oft mitbekommt, auch in unserer Arbeit und wenn man sich selbst beobachtet in der Vergangenheit, ich würde sagen, jetzt ist das nicht mehr so, dass man halt so viele Menschen unerfreulich findet oder viele Begegnungen auch als unerfreulich bewertet und vielleicht sogar noch nicht mal bewusst. Und wenn wir halt die Arbeit betrachten, würde ich sagen, das ist ja auch was, was uns ganz viel begegnet. Ist einfach so ein angeknackstes Menschenbild, ne? Was eigentlich die Wurzel der Probleme ist, egal ob in Firmen oder in Ehen oder in Familien. Und ich habe irgendwie gedacht, also wenn das Spiel Leben, na, also wenn ich die Frage ganz, was erfreut mich an Leben und in Klammern, so wie es aufgestellt ist als Erfahrung, als Spiel, finde ich es wirklich erfreulich, dass andere Menschen da sind. Und ich bin einfach unglaublich erfreut darüber, mit Menschen was gemeinsam zu erleben. Also Erfahrungen zu machen, zu heiraten, Kinder zu haben, irgendwie Gefährten zu haben, einfach zu wissen, es sind andere da, mit denen ich was bewirken, bewegen kann. Und ich würde sogar sagen, und da schließt sich vielleicht der Kreis zu Highlights, Lowlights, prägende Ereignisse. Ich bin sogar erfreut über die schmerzhafte Begegnung mit ihnen, weil da drin halt immer ein Geschenk ist. Auch wenn es scheiße verpackt war. Und sei es eben nur, sich in dem anderen und durch die Begegnung mit dem anderen halt näher zu erkennen oder was rauszufinden oder wachsen zu können. Oder auch sowas wie, das denke ich jetzt bei unserem Sohn, der hat irgendwie seine erste schmerzhafte Trennung gerade erlebt, kurz vorm Abitur, total beschissen. Auch über diese Erfahrung so eine Klarheit zu kriegen. Was ist mir wichtig für eine Partnerschaft und wen wähle ich beim nächsten Mal wie aus? Also, das ist ja auch was, was in jede Begegnung ebnet ja auch wieder eine Möglichkeit, die nächste Begegnung anders zu gestalten. Und zwar, und das finde ich an Leben auch erfreulich, dass zwar ganz scheinbar in Leben halt sowas wie Kampf und Krieg und Leiden enthalten ist, aber dass da drin halt auch immer die Möglichkeit steckt, ja, sich mehr grün zu sein oder dann auch wieder Frieden zu schließen und einen Kampf zu beenden und Konkurrenz zu beenden und ein gemeinsames Spiel aufzustellen, in dem halt alle gewinnen. Das finde ich erfreulich. Ich finde an Leben erfreulich, dass das da drin enthalten ist. Also, dass ich diese Erfahrung hier machen kann.
Ja, auf der Ebene wäre es für mich eben auch die Antwort, dass ich an Leben erfreulich finde, ist, dass es nicht kontrollierbar und vorhersehbar ist und man sich deswegen immer wieder was Neues einfallen lassen muss. Und ein hohes Maß von Unkontrollierbarkeit und Unvorhersehbarkeit kommt natürlich auch von den Menschen. Ja.
Das ist lustig. Da fällt mir gerade was Lustiges ein. Ben hat mir, also unser jüngster Sohn, der macht häufig so Ratespiele. Also wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Ne? So. Oder
Oh.
würdest du lieber X oder lieber Y können? Ne? Also würdest du lieber die Zeit vor und zurückspulen oder fliegen können oder irgendwie sowas? Ne? Und es
B.
ist genau. Und er ist immer ganz entsetzt, weil ich alles, was was das Spiel, also die Unkontrollierbarkeit aus dem Spiel rausnehmen würde, wähle ich immer ab.
Ja.
Weil ich das natürlich auch doof finde. Ich bin ja ein Mensch, aber ich finde, das ist das Erfreuliche an dem Spiel, weil man halt, genau, was ich auch noch an Leben erfreulich finde, dass man zu etwas gezwungen ist. Also, dass das Universum einen halt zu bestimmten, also dass es begrenzend ist und dass es einen zu, dass es einen bezwingt und zwingt und erzwingt, weil man sich dadurch halt entwickeln muss, ne? Und das, und ich nehme nämlich auch immer sowas wie Fliegen oder Schwimmen, weil ich immer denke, oh, so ein Fisch in der Tiefsee sein mal oder so ein Vogel weit oben und mal fliegen, das halte ich für so ein total, also stelle ich mir total erquickend vor, aber dieses Zurückreisen und irgendwas verändern, nach vorne reisen und alles schon wissen, da würde ich auch denken, oh, das ist ja einfach auch scheiße langweilig, ne?
Ja, total. Also da
Ja.
bin ich vollständig bei dir. Als du so gesprochen hast, sind mir noch zwei Fragen durch den Kopf gegangen.
Ja.
Weil du ja bei Jona gesagt hast, ne, was ist wichtig bei der Partnerwahl, dass er jetzt gerade so ein bisschen damit beschäftigt sein könnte. Ich weiß gar nicht, was tatsächlich ist. Was hat dich denn Andreas wählen lassen?
Dass es herausfordernd ist.
Das ist herausfordernd.
Ja,
Ja, das.
dass ich weiß, das ist kein easy game.
Ja.
Also, weil wir sind, also wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Und ich sag's mal so, ich muss viel rausfinden, um mit ihm das leben zu können, was ich mit ihm leben will. Es ist kein leichtes Spiel. Ich glaube, das hat mich ihn auch wählen lassen. Und weil wir so unterschiedlich sind, bringt er halt auch immer scharfe Antithesen in meine Weiterentwicklung. Ja.
Ja, das finde ich spannend, weil das würde ich sagen, ist bei mir vollständig anders. Also nicht vollständig anders. Also natürlich entwickle ich mich mit Isabel auch weiter, auch wegen ihr, weil wir auch Unterschiedlichkeiten haben. Aber ich glaube, primär habe ich sie gewählt, weil sie auch sowas hat wie, also in mein Leben gebracht hat wie Stabilität. Also sie ist halt jemand, auf den ich mich zu 100% verlassen kann.
Ja.
Und bei der Unkontrollierbarkeit des Lebens ist das, glaube ich, so ein Pflock, den ich irgendwann mal in die Erde rammen wollte. Also es muss irgendwo ein stabiles Zentrum geben und das ist sie. Ja. Das finde ich nämlich auch immer eine spannende Frage. Also was lässt einen bestimmte Menschen wählen? Genau. Und dann hatte ich noch eine zweite Frage.
Ja.
In das Bewusstsein von welchem Menschen würdest du gerne mal eintauchen oder so für einen Tag verbringen? Also durch wessen Augen würdest du gerne mal die Welt sehen? So, ne? Das kann man.
Oh, da gibt es viele.
Machen wir eine eigene Folge zu. Ne? Müssen wir mal drüber nachdenken.
Ja,
Ja.
weil das sind wirklich viele. Also faszinierend fände ich natürlich sowas wie so visionäre Menschen, die so einen Umbruch in der Gesellschaft bewirkt haben, ne? Also Nelson Mandela oder Gandhi, also ne, Martin Luther King, also bei denen mal in den Verstand gucken und mal einen Tag erfassen, wie die, also woher die halt einfach auch diese Kraft genommen haben, so eine Vision zu eröffnen und gegen Widerstände zu gehen und so. Das fände ich, glaube ich, fände ich einfach geil. Also das würde ich gerne wissen wollen, aber was mich tatsächlich in letzter Zeit auch viel beschäftigt ist, das ist jetzt eine ganz andere Ebene. wie sich eigentlich dement werden anfühlt, ne? Also ich würde, glaube ich, auch gucken wollen, wie ist eigentlich ein Bewusstsein, wenn es halt diese scheinbare Kontrolle verliert. Das fände ich auch spannend. Und ich glaube, mich reizt wirklich das Bewusstsein visionärer Umkrempler. Ich habe gestern eine Doku gesehen, die ich sehr empfehlen kann. Die ist geht über diesen North Face-Gründer, der in Chile diese ganzen Regionen gekauft hat, damit da die Natur geschützt ist und damit daraus Nationalparks entstehen können. Und das ist, finde ich, ist auch so ein ganz visionärer Kopf, der eigentlich Klettern, Kajak fahren, Surfen am Start hatte, ein Ausrüstungsgeschäft hatte, daraus irgendwie Klamotten erzeugt hat, North Face gegründet mit seiner Frau, das relativ jung verkauft, mit seiner Frau dann eigentlich mehr beiläufig und zufällig Esprit gegründet hat, was brutal erfolgreich wurde. Und irgendwann hatte er dann diesen Moment, wo er dachte, was, das ist doch alles Scheiße. Also jetzt habe ich hier die Konten voll und die Bude läuft wie blöd, aber ich muss halt im Marketing allen Leuten permanent immer wieder erklären, dass sie halt ständig neue Sachen konsumieren wollen. Und wenn ich mich halt zurückerinnere an meine Erfahrung, wie alles anfing, Kletterer und Surfer, der ist halt ganz naturverbunden gewesen. Das ist wieder meine Werte. Und deswegen hat er die Anteile für 250 Millionen an seine Frau verkauft, hat sich getrennt und ist nach Chile gegangen. Hat dann seine neue Frau kennengelernt. Die kannte er schon länger, also das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und die haben geheiratet und die hat sich seiner Vision angeschlossen. Und die war übrigens, by the way, zufälligerweise CEO bei Patagonia. Ja, total abgefahrene, also krass Visionäre. Und was ich halt krass fand in dieser Doku, und bei solchen Leuten würde ich auch gerne ins Bewusstsein schauen können. Weil die halt ein Spiel gespielt haben in einer vollständig anderen Dimension. Also sich hinzustellen und zu sagen, so, wir gehen jetzt einfach da in ein Land, wo unberührte Natur ist, die Gefahr läuft, zerstört zu werden, und wir nehmen jetzt einfach unsere ganze Kohle halt, und wir sind halt Philanthropen, ne? Das fand ich übrigens auch noch mal geil, die Übersetzung dafür Menschenfreund. Und eigentlich dachte ich, es ist ja eher Naturfreund. Aber gut. Und dann sich mit der chilenischen Regierung anzulegen. Also die haben Morddrohungen bekommen. Die mussten sich zeitweise in der Botschaft verstecken, weil damals in den 90ern keiner diese Vision von ihm verstanden hat. Also die Chilenen fanden das halt bedrohlich, was der da macht, ne? Weil er natürlich sowas wie enteignet, weil er es kauft, ne? Und er hat dann auch noch so eine Parzelle gekauft, die eigentlich Chile geografisch in der Mitte einmal abtrennt. Und das ist natürlich für die bedrohlich, ne? So, und der ist inzwischen gestorben. Also der ist 2015 bei einem Kajakunfall ums Leben gekommen. Und also ist in ganz vielerlei Hinsicht berührend. Also sie spricht ganz viel noch in dem Film auch. Es ist eine ganz berührende Liebesgeschichte. Also auch die beiden als Paar, wie die als Gefährten verbunden sind in dieser Vision und das umzusetzen. Und irgendwie war ich sehr beeindruckt gestern, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, bei ihr oder bei ihm würde ich auch gerne, das wären auch Menschen, bei denen ich gerne ins Bewusstsein gucken würde. Also, weil ich denke, also die war halt einfach auch mit 28 CEO bei Patagonia, weil die hat als Packerin angefangen. Ich glaube mit 18, 19, weil sie keinen Bock mehr auf die Highschool hatte. Und hat sich von der Packerin zum CEO hochgearbeitet innerhalb kürzester Zeit, ohne Abschluss, ne, ohne Uni, weil die halt einfach was bewirken, bewegen, verändern will. Und dann fliegt die halt mit dem Flugzeug über chilenische Gebiete mit ihm 20 Jahre später und kauft irgendwie Chile auf, um es dann wieder an die Regierung, an die jeweiligen Länder zurückzuspenden, mit der Prämisse, dass daraus Nationalparks werden.
Ah,
Und da habe ich
krass.
gedacht, das ist halt eine Dimension an Spiel. Das ist für mich, und ich bin ja eigentlich auch jemand, der sich gut Dinge vorstellen kann, aber das übersteigt meine Vorstellungskraft. Also, dass man sowas bewirken und bewegen kann. Und da war ich bei, und deswegen diese großen Visionäre, die beeindrucken mich immer irgendwie. Ja.
Läuft wo?
Ich glaube, Netflix.
Ja, das wird ja den einen oder anderen jetzt interessieren, mich unter
Ja,
anderem auch.
scheiße. Ich muss auch noch mal gleich mal gucken. Ich glaube, ich gucke das jetzt nach, während wir hier. Weil ich kann mir ja immer Sachen, also Namen kann ich mir ja immer nicht merken. Es ist einfach schlimm. Da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen. Vielleicht hat jemand da draußen eine Idee, warum das bei mir so ist. Gründer, das gucke ich nämlich jetzt nach. Wahrscheinlich, der eine oder andere hört jetzt zu und denkt sich, ja, weiß man doch.
Vielleicht auch nicht. Also, und der
Vielleicht auch
eine oder
nicht.
andere, danke, dass sie nachguckt. Soll ich die Frage auch beantworten? Also, wir müssen,
Ja, und
ja.
ich gucke derweil nach. Douglas Tompkins. Douglas Tompkins heißt er. Doku. So. Ich gucke das jetzt nach.
Ja,
Ja.
okay. Währenddessen, ich habe nämlich auch gerade darüber nachgedacht. Also, was mich ja
Ja.
fasziniert, ist die Tatsache, dass man die Welt ja auf unterschiedliche Arten wahrnehmen kann. Ne? Also, mich faszinieren halt Menschen, die die Welt wirklich anders wahrnehmen. Es gibt ja Typen, die zum Beispiel Töne sehen können, ne? Die dann bei bestimmten Tönen Farben sehen. Oder es gibt diese Savants, ne? Die
Ja.
auf New York gucken und das dann aus dem Kopf nachzeichnen können. Also, nur so wie du vielleicht in das Bewusstsein eines von jemandem eintauchen wollen würdest, der dement ist. Das fände ich auch mal spannend, ne, so für einen Tag. Ich finde Autisten spannend, also wie die Welt wahrnehmen. Ich würde unglaublich gerne auch mal in den Kopf eines Schachgroßmeisters gucken, weil die ja, glaube ich, auch eine andere Wahrnehmung haben. Die sehen ja mehr Muster, mehr ganzheitliche ja, Muster. Die sehen ja keine Abläufe von Zügen wohl. Also die denken weniger linear, die denken auch eher räumlich. Ich würde natürlich auch gerne mal in das Bewusstsein eines Erleuchteten gucken. Also
Ja, da ist ja nichts mehr.
ist da eigentlich irgendwas
Da ist
anders,
nichts mehr.
würde ich wissen wollen. Also, mich fasziniert eben die Tatsache, dass man die Welt unterschiedlich wahrnehmen kann und ne, aufgrund seiner Wahrnehmung natürlich auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommt und auf unterschiedliche Ideen. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mitspielen wollen. So, ja.
Ja, also die Doku heißt Wildlife, ein Leben für die Natur.
Wow, auf
Und dann kann man,
Netflix.
ja, das weiß ich jetzt noch
Das
nicht.
ist man noch nicht, okay?
Das weiß ich noch nicht, aber jetzt kann man das rausfinden.
Jetzt kann man das raus.
Jetzt kann man das
Okay.
rausfinden.
Wildlife,
Genau.
ein Leben für die Natur.
Und er
Genau.
heißt Douglas Tompkins und sie heißt Chris
Okay.
Tompkins, genau.
Super.
Ja.
Ein Leben für die Natur bringt mich zu meiner letzten Frage, die mich interessiert, Patricia. Wenn du eine Botschaft an die Welt senden dürftest, welche wäre das?
Liebt euch.
Ah, wie schön. Wie schön. Ja, cool.
Ja, bei mir wäre das tatsächlich, geht das. Das habe ich interessanterweise, oh, bin ich immer ganz berührt, aber bei mir geht es immer erst um die Menschen und dann um die Natur, weil ich glaube, wenn die Menschen sich lieben und sich, also liebt euch und gebt euch einander hin. Weil ich glaube, dann gehen sie anders mit der Natur um. Ich glaube, die Natur muss aushalten, was wir Menschen in der menschlichen Begegnung nicht gemeistert kriegen miteinander. Anders ausgedrückt, das ist ja auch die Idee der grünen Wiese, ne? Also, das ist halt ja unsere Vision. Wir glauben halt, wenn die Menschen sich mehr grün sind, dann wird die Erde vielleicht auch wieder grüner. Weil vielleicht ist das der Weg, wie wir da hinkommen.
Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. In diesem Sinne ist es, glaube ich, heute an mir, ne, die Folge zu beenden, weil dann kann ich das nämlich verbinden mit den besten Wünschen noch für einen schönen Geburtstag. Ich danke dir im Namen hoffentlich aller, die zuhören, ne, dass du dir auch an deinem Geburtstag die Zeit genommen hast, um diese Folge zu produzieren. Und wie gesagt, wünsche dir noch einen schönen Urlaub mit deinen Liebsten, nicht Urlaub, Geburtstag mit deinen Liebsten und freue mich aufs nächste Mal.
Yes, danke dir. Ich auch.
Tschüss.
Tschüss.